Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Die US-Regierung drängt Deutschland auf Huawei als Netzwerkausrüster zu verzichten. Aber wäre ein Wechsel auf einen der europäischen Konkurrenten, Ericsson oder Nokia, überhaupt ohne weiteres möglich? Das klären wir im Laufe der Sendung. Und eine europäische Digitalsteuer würde es wohl vorerst nicht geben. Zuerst aber blicken wir auf den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing. Nach dem Flugzeugabsturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien gerät das Unternehmen immer mehr unter Druck. Nach Angaben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wird der deutsche Luftraum für Maschinen dieses Typs gesperrt. Zuvor hatte bereits der weltgrößte Reisekonzern TUI alle Flüge mit dem umstrittenen Flugzeugtyp gestoppt. Großbritannien, Singapur und Australien haben ebenfalls ein Startverbot verhängt. Was Boeing nun plant, berichtet Sebastian Schreiber.
Über Jahrzehnte flog Pilot Les Abend für die US-Fluglinie American Airlines. Im Interview mit CNN räumte der ehemalige Flugkapitän ein, er hätte nun kein gutes Gefühl, die Boeing 737 MAX 8 zu fliegen.
No, I would not. I have to be honest with you. I would not feel comfortable with it.
Die US-Fluggesellschaften Southwest und American Airlines setzen die Boeing 737 MAX 8 weiterhin ein, trotz der Zweifel an der Sicherheit der Maschine. Die US-Flugbehörde FAA erklärte gestern, die Boeing sei flugtauglich, es gebe derzeit keine Grundlage für ein Flugverbot. Der Luftfahrtjournalist Phil LeBeau sagte MSNBC, die FAA orientiere sich an Daten.
If there was some indication
Wenn es Hinweise darauf gäbe, dass es bei vielen Starts problematische Situationen gegeben hat, die die Piloten zwar lösten und das Flugzeug sicher von A nach B brachten, die aber unregelmäßig sind, dann würde das Flugzeug am Boden bleiben, dann würde man härter durchgreifen. Im Mittelpunkt der Debatte über die Sicherheit der Boeing 737 MAX 8 steht ein neues Bordprogramm. Es soll etwa kontrollieren, dass das Flugzeug nach dem Start nicht zu steil steigt. Luftfahrtexperten vermuten, dass die Software mit den Abstürzen in Äthiopien am Wochenende und Indonesien im vergangenen Oktober in Zusammenhang steht. Boeing teilte mit, man werde die gesamte Flotte der 737 MAX 8 in den kommenden Wochen mit einem Update ausstatten. Pilot Les Abend sagte, er sei nicht sicher, ob das Update eine Lösung bringe. Schon nach dem ersten Absturz der Lion Air-Maschine in Indonesien im vergangenen Oktober habe Boeing versucht, die Crews für das neue Bordprogramm zu sensibilisieren. Ich habe keine Zweifel daran, dass die Crew in Äthiopien von dem Lion Air-Absturz wusste und die Checklisten kannte. War sie so überfordert, dass sie die Gegenmaßnahmen nicht einleitete? Oder ließ sich das Flugzeug einfach nicht unter Kontrolle bringen? Noch ist unklar, was genau zum Absturz der Maschine in Äthiopien führte. Ermittler werten derzeit die Daten der Flugschreiber aus. Wie schon die Maschine der indonesischen Lion Air verunglückte die 737 MAX 8 gleich nach dem Start bei besten Wetterbedingungen. Fraglich ist, ob die Abstürze die gleiche Ursache haben.
Der US-Konzern Boeing gerät nach zwei Flugzeugabstürzen immer mehr unter Druck, Sebastian Schreiber berichtete. Die britische Premierministerin Theresa May hat sich mit der EU auf ein neues Brexit-Abkommen verständigt, über das heute Abend im Londoner Unterhaus abgestimmt werden soll. Das neue Abkommen sieht vor, dass, falls sich EU und Großbritannien nach einem Brexit nicht auf ein gemeinsames Handelsabkommen einigen können, Großbritannien nicht Teil der Zollunion bleibt, sondern Ersatzlösungen gefunden werden. Experten bewerten diese Änderungen eher als kosmetische Nachbesserung. Von deutschen Wirtschaftsverbänden gab es dennoch Kritik, wie Brigitte Scholtes berichtet.
Die Unternehmen in Deutschland werden immer skeptischer, ob überhaupt noch ein Abkommen die Zustimmung des britischen Parlaments finden könnte. Die ist für heute unwahrscheinlich, nachdem Geoffrey Cox, der Rechtsberater der britischen Regierung, doch noch juristische Risiken in der jüngsten Vereinbarung zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht. Dabei wäre diese Vereinbarung eigentlich eine goldene Brücke für die Briten gewesen, ist zu hören. Und eine Erleichterung für die deutsche Wirtschaft, meint Maria Kolak, Präsidentin des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken.
Das, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, ist schwer nachzuvollziehen. Und jeder einzelne Baustein, der jetzt dazu beiträgt, ein geordnetes entweder Szenario zu schaffen im Sinne eines Austritts oder aber auch eines Verbleibs, hilft auch der deutschen Wirtschaft im Sinne Klarheit und Planungssicherheit der Zukunft.
Planungssicherheit ist das große Thema für die Unternehmen. Sie haben sich vorsichtshalber auf einen Brexit Ende März eingestellt. Viele von ihnen haben etwa auch die Wartung der Produktionsanlagen, die sonst eher im Sommer vorgenommen wird, auf den Monatswechsel vorgezogen. Auch eine Verschiebung des Brexit um ein oder zwei Monate würde wenig bringen, glaubt Holger Kunze, Leiter des Büros Brüssel des VDMA, des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.
Wenn man jetzt sagt, wir verlängern diese Verhandlungsfrist um ein, zwei Jahre möglicherweise, um sich neu zu sortieren, dann wäre das sicherlich hilfreich. Einige Monate, da haben wir persönlich Zweifel, ob das ausreichend sein wird, um eine Lösung zu finden, wenn sie schon jetzt nach zwei Jahren nicht gefunden wurde.
Viele Industrieverbände agieren pragmatisch und bereiten ihre Unternehmen auf einen harten Brexit vor, mit Checklisten und Hilfestellungen, sagt Ilja Notnagel, Mitglied der Geschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Aber auch die Rückfragen der Unternehmen zeigten, wie sehr sie in der aktuellen Lage verunsichert seien.
Ich habe jetzt probiert, mich vorzubereiten, aber seit ich nicht genau weiß, was ich jetzt machen muss, soll, also keine Klarheit habe, ist es für mich schwierig zu handeln. So eine Hängepartie kurz vor Toreschluss, das ist schon herausfordernd für die Unternehmen. Die probieren ihr Bestes, zumindest erstmal zu schauen, inwiefern sie betroffen werden. Aber es ist ja vollkommen unklar, was sie eigentlich betrifft.
Auch die Chemieindustrie versucht das, denn sie steht wegen der zum Absatz nötigen Registrierung der Chemikalien vor einer besonderen Herausforderung, erklärt Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI.
In dieser sehr schwierigen Situation, in der wir uns mit dem Brexit momentan befinden, haben wir die Unternehmen bestmöglich vorbereitet, sodass die Unternehmen jetzt eigentlich mit den Vorschlägen, die wir gemacht haben, ganz gut umgehen können. Man muss abwarten, was da nachher wirklich passiert.
Und das reicht von der Frage, ob Lieferketten unterbrochen werden, bis hin zur Frage möglicher Zölle. Den Schaden beziffern könne man derzeit noch nicht. Schon jetzt aber sind die Handelsbeziehungen der deutschen Wirtschaft zu Großbritannien deutlich schlechter geworden.
Die Brexit-Verhandlungen stoßen in der deutschen Wirtschaft auf Kritik, Brigitte Scholtes berichtete. Nicht nur beim Brexit, auch beim Plan, eine europäische Steuer für Internetkonzerne einzuführen, steckte die EU bisher in schwierigen Verhandlungen. Ziel dieser Digitalsteuer sollte es sein, zu verhindern, dass Internetkonzerne in Europa hohe Gewinne machen, aber kaum Steuern bezahlen. Seit heute ist klar, die Pläne sind gescheitert. Das ist das Ergebnis eines Treffens der EU-Finanzminister. Welche Gründe es dafür gibt und ob die Finanzminister immerhin beim Kampf gegen Steueroasen weitergekommen sind, berichtet Peter Kapern.
Gerade hatten die EU-Finanzminister alle Versuche eingestellt, gemeinsam für eine Besteuerung der Digitalwirtschaft in Europa zu sorgen. Da riefen die Kassenchefs von Frankreich und Deutschland dazu auf, den Kampf um Steuergerechtigkeit nun auf die nächsthöhere Ebene zu tragen, auf die der OECD. Dort solle nun eine Digitalsteuer und eine Mindestbesteuerung für alle Unternehmen weltweit durchgesetzt werden. Bruno Le Maire.
Those two points.
Diese beiden Punkte, Digitalsteuer und Mindeststeuersatz, sind die entscheidenden Säulen eines verbesserten internationalen Steuersystems für das 21. Jahrhundert. Und Le Maires Amtskollege Olaf Scholz zeigte sich mit Blick auf dieses Projekt ganz zuversichtlich.
It is very, very likely that we will have a consensus that could be adopted in summer next year in the OECD level.
Sehr, sehr wahrscheinlich sei es, so Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Le Maire, dass ein Konsens bis zum Sommer nächsten Jahres erreicht werden könne. Zuvor war der vorerst letzte Versuch gescheitert, einen Beschluss über die Besteuerung der Digitalwirtschaft im Kreise der 28 Mitgliedstaaten herbeizuführen. Schweden, Dänemark und Irland stemmten sich gegen einen ohnehin sehr abgespeckten Kompromissvorschlag, den Deutschland und Frankreich bereits im vergangenen Dezember präsentiert hatten. Danach sollten die Online-Werbeumsätze größerer Digitalunternehmen mit 3% besteuert werden, und zwar spätestens ab 2021, wenn bis dahin keine Lösung auf OECD-Ebene gefunden sein sollte. Keine Mehrheit also dafür, aber etliche Mitgliedstaaten wollen nun nicht abwarten, ob auf der OECD-Ebene gelingen kann, was auf EU-Ebene gescheitert ist. Rund ein Dutzend EU-Länder haben Pläne für nationale Digitalsteuern in der Schublade. Frankreich hat seine Pläne bereits in der vergangenen Woche beschlossen. Damit dürfte ein Prozess ins Rollen kommen, der der EU-Kommission Kopfschmerzen bereitet. Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Unsere Sorge ist, dass dies zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes führt, wenn nun EU-Staaten diese Steuer auf nationaler Ebene einführen. Die Digitalsteuer also gescheitert, ein anderes Instrument für mehr Steuergerechtigkeit scheint aber zu funktionieren. Die schwarze Liste der EU, auf der Steueroasen erfasst werden. Sie wurde heute überarbeitet. Die Zahl der gelisteten Staaten und Jurisdiktionen ist von 5 auf 15 Aktien gestiegen. Weil 10 Steueroasen zwar Besserung gelobt, dann aber die angekündigten Reformschritte nicht umgesetzt hatten. Neu auf der Liste sind nun etwa die Vereinigten Arabischen Emirate. Valdis Dombrovskis wies aber auf einen anderen Effekt der Liste hin. Immerhin 60 Staaten und Jurisdiktionen hätten unter der Androhung der schwarzen Liste ihr Verhalten in Steuerfragen geändert.
The list is a valuable policy tool because it impacts and changes global tax practices for the better.
Und deshalb, so der Kommissionsvizepräsident, sei die schwarze Liste ein wertvolles politisches Instrument, weil es die Steuerpraktiken weltweit zum Besseren verändere.
Statt einer europäischen Digitalsteuer soll die Steuerpflicht von Konzernen nun weltweit geregelt werden, Peter Kapern berichtete. Die Deutsche Bank hat von der Staatsanwaltschaft in New York eine Vorladung unter Strafandrohung bekommen, das berichtete heute die New York Times. Das Geldhaus soll offenbar über seine Verbindungen zu Unternehmen des US-Präsidenten Donald Trump aussagen. Konkret geht es um Kreditunterlagen im Zusammenhang mit Trump-Hotels in Washington, bei Miami und in Chicago, schreibt die Zeitung. Ich spreche jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort, Thilo Kössler. Herr Kössler, wie ist denn diese Vorladung zu bewerten?
Also Donald Trumps Finanzen und die Rolle seiner Hausbank Deutsche Bank sind bei der Vergabe von Krediten sind bereits Thema in 2 Untersuchungsausschüssen des Kongresses. Jetzt will es die Generalstaatsanwältin von New York genauer wissen. Sie hat eine Subpoena nach Frankfurt geschickt, also eine Vorladung unter Strafandrohung, und das dürfte in Frankfurt sehr ernst genommen werden. Letitia James will sämtliche Kreditunterlagen sehen, die die Deutsche Bank bisher unter Hinweis auf das Bankgeheimnis unter Verschluss gehalten hat. Sie sagten es geht um die Trump-Hotels in Miami, in Chicago, zuletzt in Washington D.C. um ein Kreditvolumen also von 300 Millionen Dollar. Und der Anlass war die Aussage von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen unlängst vor dem Kongress. Cohen hat da Finanzunterlagen von Donald Trump aus den Jahren 2011 bis 2013 mitgebracht, die Trump der Deutschen Bank vorgelegt hatte, als er seine Kredite beantragt hatte. Und Cohen hat gesagt, Trump hat sein Vermögen vor den Finanzbehörden immer klein gerechnet, gegenüber der Deutschen Bank aber hochgerechnet.
Was könnte denn da für die Deutsche Bank jetzt noch nachkommen?
Also bei der Deutschen Bank kommt jetzt eine Menge zu. Das ist einmal diese Subpoena aus New York, und dann gibt es Vorladungen vermutlich auch von den beiden Ausschüssen. Die Demokraten, die jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, wollen Druck machen. Sie macht stutzig, dass die Deutsche Bank Trump noch Geld geliehen hat, als keine andere Bank mehr in den USA Geschäfte mit ihm machen wollte, dem selbsternannten Schuldenkönig, wie er sich immer genannt hat. Und das, nachdem Trump im Jahr 2008 schon mal die Rückzahlung von Krediten verweigert hat. Da fragt man sich, weshalb gibt es da nochmal Kredite in Höhe von 300 Millionen Dollar? Und die Antwort könnte sein, Trump konnte finanzstarke Bürgen vorweisen. Die Demokraten vermuten, sie haben den Verdacht, den bisher unbestätigten Verdacht, dass russische Oligarchen oder Geldgeber aus dem Umfeld Putins für die Kredite Trumps gebürgt haben sollen.
Wie ist das Ganze denn im Kontext der Russland-Affäre zu sehen?
Ja, der politische Kontext ist natürlich die Untersuchung Robert Mueller in der Russland-Affäre. Alle Welt wartet auf die Veröffentlichung seines Berichtes. Aber es geht auch um die Frage, gab es geheime Absprachen mit Russland im Wahlkampf? Man weiß, Russland hat zugunsten von Trump interveniert, aber man weiß nicht, ob Trump davon wusste. Und Trump hat zusätzlich immer behauptet, niemals Geschäfte gemacht zu haben mit Russland. Er habe keine finanziellen Interessen mit Russland, hat er immer gesagt. Mittlerweile weiß man, das stimmt nicht. Trump wollte in Moskau einen Trump Tower bauen. Wenn sich jetzt aber herausstellen würde, Frau Scheer, dass Russen für die Kredite der Deutschen Bank tatsächlich gebürgt haben, dann würden nicht nur alle Behauptungen in sich zusammenfallen, dann wäre auch klar, der heutige Präsident wäre finanziell abhängig von Russland und damit auch erpressbar oder manipulierbar. Und das macht die Deutsche Bank jetzt zu einem ganz, ganz zentralen Zeugen in der gesamten Russland-Affäre mit einer enormen politischen Sprengkraft.
Die Deutsche Bank gerät immer tiefer in den Strudel der Russland-Affäre, Thilo Kössler berichtete. Vielen Dank, Herr Kössler. Auch bei einer anderen Debatte liegt der Ausgangspunkt in den USA, nämlich beim Thema Netzausbau. Die US-Regierung hat der deutschen Bundesregierung gedroht, man wolle den Austausch von Geheimdienstinformationen einschränken, falls Deutschland chinesische Firmen wie Huawei beim 5G-Ausbau beteilige. Kanzlerin Angela Merkel hat daraufhin auf Deutschlands Souveränität bei der Definition von Sicherheitsstandards verwiesen. Ganz abgesehen von der Frage, ob Deutschland auf den Druck der USA einlenken soll, stellt sich aber die Frage, kann Deutschland überhaupt auf die europäischen Huawei-Konkurrenten Ericsson und Sony ausweichen? Mischa Erhardt ist dieser Frage nachgegangen.
Wie erfindungsreich der chinesische Huawei-Konzern ist, das lässt sich aus der heute veröffentlichten Statistik des Patentamtes in München ablesen. Nach Siemens ist der chinesische Konzern hierzulande das Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen im vergangenen Jahr. Um die nächste Generation des Mobilfunkstandards 5G aufzubauen, wäre das Know-how der Chinesen mindestens hilfreich. Experten meinen sogar fast unverzichtbar.
Also gerade bei 5G ist Huawei einer der Technologietreiber, das kann man schon so sagen.
Meint Jürgen Grützner, Geschäftsführer des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten.
Man sollte vielleicht da lieber darauf schauen, dass man Sicherheitsrisiken möglichst weit in den Griff bekommt. Und ich glaube auch nicht, dass Huawei das einzige Unternehmen wäre. Ich glaube, hier gibt es zahlreiche Unternehmen, die auf der Welt agieren, die auch von Geheimdiensten, sagen wir mal, gebraucht oder missbraucht werden.
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den Whistleblower Edward Snowden, der aufdeckte, wie vor allem die USA und Großbritannien in großem Umfang die Telekommunikation überwacht haben. Jedenfalls würde das Fehlen von Huawei-Technologie den Aufbau von 5G deutlich erschweren und damit auch zeitlich verzögern.
Weil die Huawei-Komponenten sehr zahlreich und ganz unterschiedlich verbaut sind. Für einige der Komponenten wird man relativ zügig Ersatz schaffen können. Für andere Komponenten wird es sehr, sehr schwierig und eben zeitlich nicht schnell gehen und auch finanziell eine sehr große Belastung bedeuten.
Denn Huawei ist nicht nur Technologietreiber bei Mobilfunkdatennetzen. Der Konzern produziert global und kann seine Technik deswegen preiswert anbieten. Ein Ausschluss von Huawei würde also den Aufbau von 5G verteuern, auch weil sich die Zahl der Wettbewerber verringern würde. Letztlich ginge das dann auch auf Kosten von Steuerzahlern und Verbrauchern. Rainer Münker, Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale.
Überall dort, wo Sie Marktzutritt für bestimmte Wettbewerber beschränken oder sogar ganz ausschließen, wissen wir alle, dann steigen die Preise und dann sind wir als Verbraucher dem heillos ausgeliefert. Dafür gibt es in der Tat das Kartellrecht, das eben darauf achtet, dass genügend Wettbewerber in einem Markt unterwegs sind, sodass der Verbraucher günstige Angebote bekommen kann.
Konkurrenten wie die beiden europäischen Ausrüster Ericsson und Nokia sind Alternativen beim Aufbau von 5G. Nur heißt es unter Experten der Branche, dass die beiden Unternehmen gar nicht genug Kapazität hätten, das neue Datennetz in Deutschland flächendeckend aufzubauen. Ericsson beispielsweise konzentriert sich vornehmlich auf den US-Markt. Dort ist sozusagen eine lukrative Lücke zu schließen, seit Huawei de facto nicht mehr am Netzaufbau oder Ausbau in den USA beteiligt ist. Zudem heißt es hinter vorgehaltener Hand bei Mobilfunkbetreibern, dass Huawei einen besseren und schnelleren Service biete als die Konkurrenz, wenn Probleme im Netz auftreten. Unter dem Strich meinen die meisten Beobachter also, es sei am sinnvollsten, Netze und Daten gegen mögliche Spionage, egal aus welcher Richtung, zu schützen, statt von vornherein einen wichtigen Spieler im Markt auszuschließen.
Der Umstieg von Huawei auf einen alternativen Netzausstatter birgt Hürden, wie Mischa Erhardt berichtete. Die Südzucker AG, der größte Zuckerhersteller der Welt, will sich aus dem globalen Markt zurückziehen und nur noch in Europa tätig sein. Dazu mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Grund für den Rückzug vom Weltmarkt sind die Dauertiefpreise für Zucker. Der weltweite Wettbewerb sei infolge von Subventionen für den Anbau, etwa in Indien und Thailand, extrem verzerrt, sagte Unternehmenssprecher Dominik Risser heute. Im Zuge der Neuaufstellung werden Zuckerfabriken in Deutschland, Frankreich und Polen geschlossen. Südzucker will bis zu 700.000 Tonnen weniger im Jahr produzieren und das könnte jährlich bis zu 100 Millionen Euro einsparen. Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hat die Internetvergleichsportale Check24 und Verivox sowie die Plattform Google wegen angeblich irreführender Produktinformationen kritisiert. Bei Mobilfunkverträgen hätten die beiden Vergleichsportale selbstberechnete Durchschnittspreise pro Monat hervorgehoben. Die seien aber von zahlreichen Voraussetzungen abhängig, sagte der Chef der Wettbewerbszentrale Rainer Münker heute in Frankfurt. Nur in deutlich kleinerer Schrift sei auf den teureren Grundtarif hingewiesen worden. Die Förderung von Erdgas ist in Deutschland im Jahr 2018 weiter gesunken. Wie der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie mitteilte, trug die Branche nur noch mit 7,2% zur Versorgung des deutschen Erdgasmarktes bei. Erdgas wird in Deutschland fast ausschließlich in Niedersachsen gewonnen. Schwerpunkte der Erdölförderung blieben Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Dank der guten Konjunktur mussten 2018 in Nordrhein-Westfalen weniger Unternehmen Insolvenz anmelden als zuvor. Bei den Amtsgerichten seien gut 5.500 Anträge gestellt worden, 5,4% weniger als 2017. Das teilte das Statistische Landesamt heute in Düsseldorf mit. Damit setzt sich ein Trend fort. Schon seit 2011 sinkt die Zahl der Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann. Der Autobauer Volkswagen hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. Die zeigt, durch die Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP hat der Konzern viel Geld verloren. Geld, das er eigentlich gut gebrauchen könnte, um den Wandel hin zur E-Mobilität voranzutreiben. Denn in dieser Hinsicht hat der Konzern ambitionierte Pläne. Details von Hilke Janssen.
Mehr Elektroautos und mehr Software in den Fahrzeugen. Der traditionelle und eher träge VW-Konzern steckt mitten im Wandel. Den Autoherstellern sitzen die politischen CO2-Grenzwerte im Nacken. Auch darum muss Volkswagen mehr Elektroautos bauen als bisher geplant. In den kommenden 10 Jahren will der Konzern 22 Millionen E-Fahrzeuge verkaufen, sagt Konzernchef Herbert Diess.
Um den CO2-Fußabdruck unserer Flotte zu senken und die strengen EU-Vorgaben zu erfüllen, spielt der Elektroantrieb eine absolute Schlüsselrolle.
Mehr Elektroautos zu bauen, bedeutet langfristig weniger Arbeit für die VW-Belegschaft. In den kommenden Jahren streicht Volkswagen allein in Deutschland knapp 30.000 Stellen. Konzernbetriebsratschef Osterloh hatte den Vorstand kürzlich scharf kritisiert und auf das schlechte Management geschimpft. Der VW-Konzernchef nimmt das heute gelassen.
Der Osterloh, der ist emotional, ja, aber er zeichnet sich eben schon auch dadurch aus, dass er das Unternehmen fast wie kein anderer kennt, auch die Schwächen wie kein anderer kennt und dass er sehr unternehmerisch denkt. In der Summe sind wir da bisher, glaube ich, ganz gut zurechtgekommen.
Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen massive Probleme mit dem neuen Abgastest WLTP. Zehntausende Autos konnten nicht pünktlich geliefert werden. 1 Milliarde Euro hat das gekostet. Auch in diesem Jahr könnte WLTP weitere Schwierigkeiten machen. Volkswagen glaubt aber, das inzwischen deutlich besser im Griff zu haben.
Der VW-Konzern will Marktführer bei E-Autos werden, Hilke Janssen berichtete. Damit schalten wir nun in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Jan Plate vor Ort. Herr Plate, wir haben es am Anfang der Sendung gehört. Der Flugzeugbauer Boeing steht immer mehr unter Druck. Was macht das mit den Aktienkursen?
Ja, die Aktie bleibt auch unter Druck und zwar deutlich. Die verliert heute noch mal etwas mehr als 6%. Boeing ist ja auch im amerikanischen Aktienindex Dow Jones vertreten. Und es bremst den Dow Jones, während andererseits die Aktie des europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus zulegen kann. Die Papiere von Airbus verteuern sich um etwas mehr als 1%.
Und wie sind die Volkswagen-Zahlen bei den Anlegern angekommen?
Na, die Anleger sind bei Volkswagen doch eher erstmal enttäuscht, weil nämlich das Renditeziel verfehlt wurde und die Aktien von Volkswagen doch mit einem sehr deutlichen Minus von fast 2%, während sich andererseits die Papiere von Daimler kaum vom Fleck bewegen, ähnlich wie gestern notieren. Und die Anteilscheine von BMW, die büßen nur 0,25% ein, eben anders als die Papiere von Volkswagen.
Wie ist denn die Stimmung im DAX insgesamt, so kurz vor der Brexit-Abstimmung im Unterhaus? Sind die Anleger nervös?
Die Anleger sind nervös und bleiben dann doch erstmal wieder vorsichtig. Frühe Gewinne des Tages sind jetzt wieder dahingeschmolzen und der DAX hat ganz leicht ins Minus gedreht. Der DAX mit einem hauchdünnen Minus jetzt bei 11.533 Punkten. Es gibt Gewinner. Zu den Gewinnen im DAX gehört zum Beispiel die Deutsche Post, die bei der Paketzustellung mit der österreichischen Post zusammenarbeiten will. Und die Aktien der Deutschen Post, die steigen um etwas mehr als 1%.
Dann blicken wir nochmal in die zweite Reihe der Unternehmen. Wer fiel da auf?
Na, da ist zum Beispiel der Energieversorger Uniper, der hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Das hat die Aktie erst belastet, aber Uniper hat Experten zufolge weiteres Dividendenwachstum bekräftigt, was dann positiv eingeschätzt wird. Und deswegen hat die Uniper-Aktie ins Plus gedreht und steigt um 1,5%. Und gefragt sind auch die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co. Im vergangenen Jahr ist das Ergebnis dank höherer Preise um fast 3,5% auf den besten Wert seit 8 Jahren ausgebaut worden und da greifen die Anleger sehr deutlich zu. Klöckner und Co. Anteilscheine springen um rund 11% nach oben.
Dann schauen wir noch kurz auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro kann zulegen auf 1,1288 Dollar. Deutsche Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Deswegen die durchschnittliche Rendite von Staatsanleihen, sie steigt. Was allerdings nur bedeutet, sie kommt sozusagen aus dem Minusbereich heraus. Und die durchschnittliche Rendite liegt jetzt genau bei 0%. Und der Goldpreis kann zulegen auf fast 1.298 Dollar.
Das war das Börsengespräch heute mit Jan Plate. Vielen Dank. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maya Elmenreich, unter anderem zu Licht und Leinwand, einer Ausstellung in der Kunsthalle Karlsruhe. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.